Schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass Sie da sind, nicht beim Grillen irgendwo draußen, schönen Grünen, aber hier, um Gottes Wort zu hören. Wie frei ist der Mensch? Sagen Sie mal, haben Sie einen Vogel? Ja, in gewisser Hinsicht hat jeder einen Vogel, aber den meine ich nicht, sondern ich meine den Vogel, den Sie zu Hause vielleicht in einem Käfig sitzen haben, so einen kleinen Wellensittich, Kanarienvogel oder wie die auch alle heißen. Haben Sie dem schon mal so die Tür geöffnet? Beim Käfig. Da flattert er so ein bisschen durch die Küche und auf einmal kommt er wieder rein. Halten Sie sich dieses Beispiel mal im Hinterkopf, wenn wir uns heute Abend über das Thema Freiheit Gedanken machen. Freiheit gehört ja zweifellos zu den großen Sehnsüchten des Menschen. Es gibt kein Wahlprogramm, wo Menschen nicht Freiheit versprochen wird. Die Frage ist nur immer wieder, wovon will ich frei werden? Wir merken, dass der Mensch sehr freiheitsliebend ist. Und dass sich der freiheitsliebende Mensch oft die Köpfe einschlägt, gegenseitig, um diese Freiheit zu erleben. Die Geschichte des Menschen zeigt, dass Freiheit mehr sein muss, als nur das, was wir schon in der Einleitung hörten. Ich will frei sein von etwas. Die Frage ist, was ist wahre Freiheit? Der französische Philosoph Sartre hat einmal gesagt, ich bin meine Freiheit. Und gleichzeitig hat er später geschrieben, der Mensch ist verdammt zur Freiheit. Die Frage, haben wir das richtige Freiheitsverständnis? Wir haben vor einigen Jahren Schulaufsätze schreiben lassen, 62 Stück. Einen habe ich im Original mal mitgebracht. 14-Jährige konnten anonym schreiben, was sie unter Freiheit verstehen. Freiheit ist für mich, wenn ich so rumlaufen darf, wie ich es möchte. Ich fühle mich frei, wenn ich von meinen Pflichten befreit bin. Früher war man im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft, heute ist man frei. Freiheit ist für mich, von den Eltern getrennt leben, nicht mehr an die Eltern gebunden sein. Man lernt sich selbst zu behelfen. Für mich bedeutet auch Freiheit, wenn man keine finanziellen Probleme wie zum Beispiel Geld hat. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Auf der einen Seite frei von den Eltern, nicht mehr gebunden sein und auf der anderen Seite möchte man finanziell unabhängig sein, schreibt eine 14-Jährige. Wir haben dann diese Schulaufsätze mal ausgewertet und es ist schon interessant, was an Ergebnis herauskam. Es konzentriert sich also in der Regel auf das, was wir vorhin schon hörten. Die meisten verstehen unter Freiheit das tun, was ich will. Man merkt an der Anzahl der Antworten, in den Aufsätzen kamen also in der Regel mehrere Antworten vor, was Freiheit ist. Total unabhängig sein, schrieben 23, ohne Zwang, ohne Pflichten, weniger Vorschriften, 39. Und genau das entspricht eigentlich auch der landläufigen Definition von Freiheit. Im Lexikon kann man nachlesen, Freiheit ist Abwesenheit von Zwang. Und ich habe länger über diese Definition nachgedacht. Freiheit, Abwesenheit von Zwang. Was benötigt ein Mensch, um dann diese Freiheit erleben zu können? Wenn denn Freiheit Abwesenheit von Zwang ist, was braucht er, um sich frei zu machen von allen Zwängen? Nun, um sich frei machen zu können, braucht ein Mensch Macht. Und ich halte das für einen nicht guten Partner, Macht und Freiheit. Aber die Geschichte des Menschen zeigt, dass genau nach diesem Programm gelebt wird. Wenn das stimmen sollte, dass Freiheit Abwesenheit von Zwang ist und ich logischerweise Macht benötige, um mich von allen Zwängen freimachen zu können, gibt es eigentlich oder könnte es eigentlich nur einen freien Menschen auf dieser Welt geben, nämlich den, der die meiste Macht hat. Und wir merken schon an diesen wenigen Überlegungen, irgendetwas stimmt da nicht. Haben wir das richtige Freiheitsverständnis? Als ich meine Ausbildung zum Grundschullehrer machte, habe ich gelernt, Erziehung heißt, Kindern Freiräume schaffen, damit sie sich frei entfalten können. Heute erscheinen auf dem säkularen Buchmarkt wieder Bücher mit dem Titel, wie vom Professor Rogge aus Bielefeld, Kinder brauchen Grenzen. Also wir merken, da hat sich auch im Denken etwas verändert. Was dringend notwendig ist, ist eine liebevolle Konsequenz. Und Grenzen, Liebevoll gezogene Grenzen gehören zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung dazu. Das ist ein typisches Beispiel, was mir so zum Thema Freiheit und Erziehung einfällt. Da geht die Mama mit dem Kurzen in den Supermarkt und in der Regel stehen ja an der Kasse die sogenannten Einkaufsfallen. Und der Kleine, der fängt sofort an, wenn er diese Überraschungseier sieht: Mama, ich will ein Überraschungsei. Mama sagt: Nein, heute gibt's kein Überraschungsei. Mama, ich will ein Überraschungsei. Nein, du hast gestern schon 3 von Oma bekommen. Mama, ich will ein Überraschungsei. Und dann geht das hin und her. Die Mama kriegt so eine Birne. Die Schlange hinter der Mama wird immer länger und jeder ist jetzt gespannt, wer gewinnt den Kampf an der Kasse. Vielleicht ist es manchmal ganz klug, dem Kleinen dann gerade eins zu geben, aber beim nächsten Mal bitte nicht. Liebevolle Konsequenz ist angesagt und vielleicht kann man beim nächsten Mal einen Deal mit dem Kleinen machen, dass so Peinlichkeiten an der Kasse nicht geschehen. Aber es ist oft entscheidend wichtig, wer den Kampf gewinnt. Denn es steckt in uns Menschen drin, die Grenzen immer weiter nach außen zu drücken. Und da ist eben gerade in der Erziehung liebevolle Konsequenz gefragt. Heute wissen wir längst, Kinder brauchen Grenzen. Und das entspricht übrigens auch den Erziehungsmethoden, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Die Geschichte des Menschen zeigt, dass wir ein falsches Freiheitsverständnis haben. Und die silberne Stimme Roms, der große Politiker Cicero, hat einmal gesagt: Auf jede Demokratie folgt eine Ochlokratie und auf jede Ochlokratie eine grausame Diktatur. Das ist eine Bewegung in der Geschichte, die man immer wieder beobachtet. Demokratie, Herrschaft des Volkes. Ochlokratie, Herrschaft des Pöbels. Und jetzt kommt's, wenn der Wunsch nach Freiheit eines Tages den Wunsch nach Ordnung zerstört hat, wird die Ordnung zerstört hat, wird der Wunsch nach Ordnung die Freiheit zerstören. Und deshalb gibt es auf jeder Ochlokratie eine grausame Diktatur. Genau das war Hitlers Chance. Wenn das Chaos so richtig perfekt ist, dann sucht man den starken Mann. Wenn die Freiheit die Ordnung zerstört hat, wird der Wunsch nach Ordnung die Freiheit zerstören. Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir auch in der Bibel. Die Bibel macht uns deutlich, die Menschheit wird sich eines Tages nach dem starken Mann sehnen, der wieder Ordnung schafft. Und genau das ist die Grundlage für den sogenannten Antichristus, um seine Diktatur aufzurichten. Bitte denken Sie über diesen Satz nochmal nach. Wenn der Wunsch nach Freiheit die Ordnung zerstört hat, wird der Wunsch nach Ordnung eines Tages die Freiheit zerstören. Deshalb, ich behaupte noch einmal: Wir haben ein falsches Freiheitsverständnis und unsere Geschichte beweist das. Ich habe einen ganz alten Brief mitgebracht, ein Brief von Platon. Der Brief ist über 2300 Jahre alt und wir wollen diesen Brief mal in Ruhe lesen und ihn so richtig genießen und uns dabei die Frage stellen: Hätte der Mann das eigentlich heute schreiben können? Wohlan, mein Freund, wie steht es mit der Diktatur? Ist es nicht so, dass sich die Demokratie selber auflöst durch eine gewisse Unersättlichkeit in der Freiheit? Wenn sich die Väter daran gewöhnen, ihre Kinder einfach gewähren zu lassen, wie sie es wollen, und sich vor ihren erwachsenen Kindern geradezu fürchten, ein Wort zu reden, oder wenn die Söhne schon so sein wollen wie die Väter, also ihre Eltern weder scheuen noch sich um ihre Worte kümmern, sich nichts mehr sagen lassen wollen, um ja recht erwachsen und selbstständig zu erscheinen? Und auch die Lehrer zittern bei solchen Verhältnissen vor ihren Schülern und schmeicheln ihnen lieber, statt sie sicher und mit starker Hand auf einen geraden Weg zu führen, sodass die Schüler sich nichts mehr aus ihren Lehrern machen. Überhaupt sind wir schon so weit, dass sich die Jüngeren den Älteren gleichstellen, ja gegen sie auftreten in Wort und Tat, die Alten aber setzen sich unter die Jungen und suchen sich ihnen gefällig zu machen, indem sie ihre Albernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran teilnehmen, damit sie gar nicht den Anschein erwecken, als seien sie Spielverderber oder gar auf Autorität versessen. Auf diese Weise werden die Seele und die Widerstandskraft aller Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur ein klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende verachten sie dann auch die Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herr über sich anerkennen wollen. Und das ist das Schöne, jugendfroher Anfang der Tyrannei. Schreibt Platon im Jahre 427, etwa 430 vor Christus. Hätte er das heute schreiben können? Wir merken, wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir die Vergangenheit glorifizieren. Es hat immer solche und solche Zeiten gegeben. Und es hat zur Zeit Platons genau die Erkennungsmerkmale gegeben für ein falsches Freiheitsverständnis. Deshalb noch einmal, Wir haben nicht das richtige Verständnis für Freiheit. Unsere Geschichte beweist, dass Freiheit etwas anderes sein muss. Und deshalb wollen wir einmal den befragen, der auch zum Thema Freiheit etwas gesagt hat und der bis heute eigentlich als die glaubwürdigste Person der Geschichte anerkannt wird. Ich habe Ihnen mal einen Auszug mitgebracht aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Und wir wollen zunächst einmal die ersten Verse lesen. Johannes 8, Vers 31. Es ist für mich eines der wichtigsten Streitgespräche, die Jesus Christus mit den frommen Juden damals gehabt hat. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Hier kommt ja ein zweiter großer Begriff zum Thema Freiheit hinzu: Wahrheit. Wir stellen fest, wir kommen an der Wahrheit nicht vorbei, wenn wir über Freiheit nachdenken. Die Frage ist nur, was ist Wahrheit? Das ist ja die alte Pilatus-Frage, die sich gerade auch in den letzten Jahren immer wieder neu gestellt hat. Wir werden da morgen drauf kommen, wenn wir über die Zukunft unserer Gesellschaft sprechen. Die Wahrheitsfrage wird neu gestellt. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist für mich die richtige Darstellung der Wirklichkeit. Im Alten Testament, im Psalm 119, Vers 60, finden wir den Hinweis: Die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Und die Summe deines Wortes ist Wahrheit. All das, was Gott sagt, stimmt, ist wahr. Darauf ist Verlass. Im Neuen Testament wird der Wahrheitsbegriff erweitert. Da kommt nämlich die Wahrheit in Person zu uns. Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel, in seinem Evangelium: Die Wahrheit ist in oder durch Jesus Christus geworden. Und Jesus Christus sagt selber in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Das heißt, in seiner Gegenwart wird alle Heuchelei offenbar. Und deshalb war das damals auch eine solche Herausforderung für die, gerade für die frommen Heuchler. Die hatten eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie machten diesen Mann mundtot, was sie ja letztlich auch gemacht haben, oder sie stellen sich dem, was er sagt, weil sie genau empfunden haben, der Mann hat Recht. Wahrheit führt immer ins Licht Gottes. Wahrheit deckt auf. Wahrheit, behaupte ich, macht frei. Warum? Wenn wir an unsere Familien denken, ich gehe mal davon aus, dass eine ganze Reihe von Ihnen glücklich verheiratet sind. Und in einer guten Ehe hat man gelernt, einander die Wahrheit zu sagen. Nur das hilft, sich positiv zu verändern. Deshalb habe ich es immer ganz gern, wenn meine Frau unter den Zuhörern sitzt, die sagt mir nämlich hinterher ganz frei die Wahrheit. Und genau das hilft, um bestimmte Fehler zu korrigieren. Was würde es mir nutzen, wenn meine Frau mir ständig um den nicht anwesenden Bart Honig schmieren würde? Das würde mir überhaupt nicht nutzen. Und es gibt leider Frauen, die beten ihre Männer buchstäblich an. Ich kenne solche, die reden nur gut von ihren Männern, statt die mal zu korrigieren, in liebevoller Weise. Aber es ist wichtig, dass wir einander die Wahrheit sagen. Liebevoll, aber klar. Liebe und Wahrheit sind übrigens in der Bibel immer ein Paar. Also wir merken schon, in der zwischenmenschlichen Beziehung macht es frei von schlechten Gewohnheiten, wenn wir einander in Liebe die Wahrheit sagen. Das ist nicht immer angenehm, aber heilsam. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir müssen uns das gefallen lassen, auf der Suche nach Freiheit, dass Gott mal die Wahrheit über uns sagt. Und ich möchte Ihnen vier Punkte nennen, die Gott über uns Menschen sagt. Das erste finden wir hier in diesem Text, in dieser Rede, die Jesus mit den Juden führt. Der Herr Jesus sagt, wenn er wahrlich, wahrlich, Vers 34, wahrlich, wahrlich sagt, dann ist das immer so eine beschwörende Aussage. Da wird das besonders betont. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Gibt es irgendjemand heute Abend hier in diesem Raum, der noch nie eine Sünde getan hat? Bitte melden Sie sich. Haben Sie den Mut? Ich höre sofort auf zu reden, Sie dürfen uns Ihr Geheimnis dann lüften, wie Sie das geschafft haben. Ja, wirklich. Also sind wir uns alle einig, dass wir schon mal ein Gebot übertreten haben. Dann sind wir nach der Aussage Jesu Sklaven der Sünde. Das ist die erste Wahrheit, die wir über uns hören müssen. Wer Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Also wir sind alle Sklaven der Sünde. Und das ist auch das Urteil, das Gott über den Menschen fällt. Die Juden sind natürlich empört. Bis heute sind viele Menschen darüber empört. Gerade solche, die stark vom Humanismus geprägt sind, der ja angeblich besagt, dass der Mensch einen guten Kern hat. Die Menschen sind empört, damals wie heute. Und sie sagen, wir sind Abrahams Nachkommenschaft, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Nun waren sie zu der Zeit Sklaven Roms. Rom hatte Israel besetzt. Aber dieses freiheitsliebende Volk ließ sich dadurch nicht irritieren und sie meinten ihre innere Freiheit, die sie haben. Aber wenn wir den Gesamtkontext von Johannes 8 lesen, dann stellen wir fest, genau auf diese nicht vorhandene innere Freiheit spielt Jesus an. Er klagt nämlich ihre Doppelzüngigkeit an. Er klagt ihre Liebe zum Geld an, ihre Habsucht, ihre Lieblosigkeit, ihren religiösen Hochmut oder schon Kapitel 5, Vers 47, ihren Unglauben. Jesus spielt genau auf diese innere Unfreiheit an und macht seinen Zuhörern deutlich, ihr seid Sklaven der Sünde. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir geht es zumindest manchmal so. Ich denke manchmal Dinge, die ich gar nicht denken will. Und Friedrich Schiller hat mal geschrieben, der Mensch ist frei, auch wenn er in Ketten geboren ist. Da meint er genau das, was die Juden hier gesagt haben. Aber derselbe Schiller schreibt 4 Jahre in einem anderen Gedicht, Freiheit ist nur im Bereich der Träume. Ich habe so den Eindruck, Friedrich Schiller hat da einen Lernprozess durchgemacht. Erst ist er der Meinung, frei bin ich, auch wenn ich in Ketten geboren bin, also in meinen Gedanken frei. Aber dann merkt Schiller, selbst in meinen Gedanken bin ich nicht frei. Wir Menschen sind Sklaven der Sünde. Die zweite Wahrheit, die wir hören müssen, Jesus sagt das in Kapitel 8, Vers 24, da spricht er schon im Vorfeld, bevor er auf dieses zu sprechen kommt, spricht er davon, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Die zweite Wahrheit ist, die Sünde bringt uns um. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde und Tod sind die beiden großen Mächte, die der Mensch nicht in den Griff bekommt, die den Menschen um seine Freiheit bringen. Die Sünde ist so abscheulich in den Augen Gottes, dass er stellvertretend für ihre und meine Sünde seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben ließ. Und ich behaupte, losgelöst von Gott, auf der Suche nach wahrer Freiheit, erlebt der Mensch nichts als nackte Angst. Denn Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und Theologe, hat einmal gesagt, Angst ist der Schwindel der Freiheit. Und wir können das sehr schön illustrieren an diesem Bericht in 1. Mose 3. Da wird dem Menschen Freiheit versprochen. Du wirst sein wie Gott. Und er überschreitet eine Grenze. Er verlässt die bergende Grenze Gottes. Und was erlebt er außerhalb der bergenden Grenze Gottes? Im Bereich der vermeintlichen, jetzt sagen wir falschen Freiheit, nichts als nackte Angst. Angst, Ergebnis eines falschen Freiheitsverständnisses. Losgelöst von Gott erlebt der Mensch eben keine Freiheit. Und damit kommen wir zu einer dritten Wahrheit, die Jesus hier in diesem kurzen Text sagt. Wir brauchen Befreiung. Wir müssen letztlich in die Stellung eines Sohnes. Der Sohn bleibt für immer im Haus, sagt Jesus. Im Grunde stecken wir alle im Sumpf der Sünde. Und aus einem Sumpf, so haben wir gestern schon gehört, wir können uns noch so anstrengen, wie das in allen Religionen ja typisch ist. Man will aus eigener Kraft raus, um der Gottheit nahe zu kommen. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen Befreiung. Wir brauchen jemand, der auf festem Boden steht, der nicht gefangen ist, der nicht Sklave der Sünde ist. Und dazu ist Jesus in die Welt gekommen, um Menschen herauszuretten. Für den Sünder gibt es keine Freiheit. Nur der erlöste Sünder, der lernt wahre Freiheit kennen. Freiheit kennt nur der, der sich befreien lässt durch den Sohn Gottes. Jesus sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wie wird man denn ein Kind, ein Sohn Gottes. Denn die Bibel sagt das, Paulus führt das im Römerbrief aus. Lesen Sie Römer 6, Römer 7, Römer 8, herrliche Kapitel zum Thema Freiheit. Und genau da geht es darum, dass er deutlich macht, wir dürfen in die Stellung eines Sohnes Gottes kommen. Wie werden wir denn Söhne, Töchter, Kinder Gottes? Johannes schreibt das am Anfang seines Evangeliums, Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gibt Gott das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Durch nichts anderes wird man ein Kind Gottes. Es geht also immer um eine ganz enge Bindung zu Jesus. Und ich behaupte hier schon einmal und werde das gleich zum Schluss noch beweisen, es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Und damit komme ich auch zu einer vierten Wahrheit, die wir hören müssen. Wir sind keine unabhängigen Wesen. Wir sind im absoluten Sinne alle nicht frei. Ich habe das in meinem Studium mal mit Interesse wahrgenommen, dass ein Soziologe namens Portman geschrieben hat, jeder Säugling ist eine physiologische Frühgeburt. Was meint er damit? In dem Moment, wo ein Mensch geboren wird, ist er sofort abhängig. In der Tierwelt sieht das zum Teil anders aus. Manche Tiere, die werfen Junge und die kommen alleine klar. Wenn wir ein Neugeborenes einige Stunden, Tage sich allein überlassen würden, könnte es nicht überleben. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir von Anfang an abhängig sind. Abhängig von den Eltern, von Erwachsenen, von der Gesellschaft. Keiner kommt allein zurecht. Vielleicht hat mancher so die, wünscht sich mancher, könnte ich doch mal wie Crusoe oder irgendwo auf so einer Südseeinsel Monate leben. Es wird nicht lange dauern, da werden Sie sich auch wie die Schüler nach Freitag sehnen. Da werden Sie auch gerne eine erste Begegnung wieder mit einem Menschen haben. Keiner kann es auf Dauer ganz alleine irgendwo aushalten, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir sind von Anfang an in Abhängigkeitsverhältnisse hineingeboren. Und wir müssen uns dann, wenn wir älter werden, schon sehr wohl überlegen, welche Bindungen wir denn eingehen. Und genau das ist das, was wir vorhin auch in der Vorrede hörten. Ich habe das dann schnell mal nachgelesen, wo da steht mit den Sklaven der Sünde. Da heißt es nämlich in Römer 6, jetzt von der Sünde freigemacht, seid ihr Sklaven Gottes geworden. Oder Römer 6, 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, freigemacht von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Haben also nur zwei Möglichkeiten nach den Aussagen der Bibel. Entweder sind wir Sklaven der Sünde, das sind wir von Natur aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit rauszukommen aus der Stellung eines Sklaven der Sünde in die Stellung eines Sohnes Gottes. Und wir können Sklaven der Gerechtigkeit werden, Sklaven Gottes werden. Und das ist die große Chance, die Gott uns anbietet in seinem Sohn Jesus Christus. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Wer nach wahrer Freiheit sucht, kommt an der Wahrheit des Wortes Gottes nicht vorbei. Und von daher wollen wir uns jetzt einmal ansehen, was ist denn Freiheit? Und ich bin der Meinung, man kann sich das am besten klar machen, indem man sich das Leben des Menschen, dieses Menschen ansieht, der hier gesagt hat, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wie hat Jesus denn gelebt? Was hat sein Leben gekennzeichnet? Jesus Christus hatte die Fähigkeit, Menschen zu lieben, auch dann, wenn sie ihn gehasst haben. Jesus Christus wird am Kreuz angenagelt. Er erlebt äußerlich die größte Unfreiheit, am Kreuz angenagelt. Und was tut Jesus? Er betet für die, die ihn peinigen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Da demonstriert der Sohn Gottes, was wahre Freiheit ist. Freiheit ist die Fähigkeit zu lieben, auch dann, wenn ich gehasst werde. Und damit hat Jesus die größte und beste Bewegung in Gang gesetzt, die je in dieser Welt in Gang gesetzt wurde. Ein zweites wird im Leben Jesu deutlich. Er hatte nicht nur die Fähigkeit zu lieben, auch dann, wenn er gehasst wurde. Jesus hat auch auf Möglichkeiten, die er hatte, verzichtet. Das wird schon ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens deutlich. Da versucht ihn Satan. Und Satan bietet ihm alles Mögliche an. Satan sagt, wenn du dieses oder jenes tust, dann werde ich dich, ich sage es jetzt mal verkürzt mit meinen Worten, zum mächtigsten Mann des Universums machen. Hatte Jesus natürlich alles nicht nötig. Aber in den Passionsberichten wird dann besonders deutlich, wie Jesus verzichtet. Gefangennahme. Da kommen die Soldaten und die Knechte des Hohen Priesters und alle kommen angelaufen und Jesus fragt, wen sucht ihr? Er sagt, Jesus, sie sagen Jesus von Nazareth. Er sagt, ich bin's. Und was passiert dann? Sie fallen alle um. Fallen alle um. Keine Macht der Welt hätte Jesus gefangen nehmen können, wenn er sich nicht hätte freiwillig gefangen nehmen lassen. Und dann heißt es in Johannes 18, Jesus wurde gebunden. Diese Fesseln haben für mich symbolischen Charakter. Hier wurde nämlich das Opferlamm Gottes gebunden, wie wir das im Psalm 118 finden. Keine Macht der Welt hätte Jesus binden können. Er brauchte nur ein Wort sagen. Er musste das seinem Vorlauten Petrus ja auch sagen, der da dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abhaute. Er musste ihm sagen, Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Glaubst du nicht, ich könnte der Engel rufen? Und im Alten Testament lesen wir, dass ein Engel in einer Nacht 185.000 Soldaten tötete. Jesus hätte eine ganze Legion Engel rufen können. Er hätte das ganze römische Weltreich platt machen können. Er hat verzichtet aus Liebe. Und die größte Versuchung, die der Herr Jesus erduldet hat, die geschieht dann später am Kreuz, als die Menschen unterm Kreuz stehen und rufen, wenn du Gottes Sohn bist, zeig es uns und steig herab und wir werden an dich glauben. Ihr Lieben, ich glaube an Jesus Christus, weil er hängen geblieben ist. Natürlich wären die Menschen beeindruckt gewesen, da wäre er erstmalig in der Geschichte gewesen, dass jemand vom Kreuz heruntergestiegen wäre. Aber Jesus hätte sich zum Sklaven der Menschen gemacht. Und das ist typisch für uns Menschen. Wir wollen erst sehen und dann glauben. Die Bibel geht andersherum vor. Glückselig ist der, der nicht sieht und glaubt. Denn der Glaube ist eine feste Überzeugung von dem, was wir nicht sehen. Was wir sehen, müssen wir ja nicht glauben. Jesus blieb am Kreuz hängen. Er verzichtete auf die Möglichkeiten, auf die Fähigkeit, die er gehabt hätte, aus lauter Liebe. Und das ist für mich die wahre Definition für Freiheit, die ich aus dem Leben Jesu herausgearbeitet habe. Freiheit ist die Fähigkeit, aus Liebe zu verzichten. Das wird im Leben Jesu deutlich. Freiheit hat mit Liebe zu tun und Liebe ist für mich ein besserer Partner für Freiheit als Macht. Liebe und Freiheit, das passt zusammen. Freiheit und Macht, dieses Paar hat in der Geschichte des Menschen nur Blut und Tränen hinterlassen. Aber Freiheit und Liebe, das gehört zusammen. Und das finden wir im Leben Jesu. Er hat aus Liebe freiwillig verzichtet und darum hat er den positivsten Einfluss ausgeübt. Wer also wahre Freiheit erleben will, erlebt sie in der Bindung an den, der diese wahre Freiheit gelebt hat. Und ich behaupte, je enger sich ein Mensch an Jesus bindet, der Freiheit in Person ist, desto größer erlebt er, was wahre Freiheit ist, in seinem praktischen Alltag. Nun habe ich manchmal so den Eindruck, gerade in den christlichen Gemeinden setzen wir sehr leicht diese christliche Freiheit aufs Spiel. Ich beobachte mal bei den Besuchen und in den verschiedenen Gesprächen, wir haben sehr viele Gummiband-Christen. Das sind Christen, die haben irgendwann mit Jesus angefangen. Die fanden das ganz toll. Ja, jetzt habe ich endlich ein reines Gewissen. Jetzt bekomme ich ein sanftes Ruhekissen im Himmel. Die haben irgendwann mit Jesus angefangen. Aber sie sind ständig dabei, sich von Jesus zu entfernen, bewusst oder unbewusst. Weshalb? Weil sie ständig herumgucken und sehen, was alle machen. Und sie meinen, sie würden etwas verpassen, wenn sie das nicht machen, was alle machen. Das sind Gummiband-Christen. Wir brauchen keine Gummiband-Christen. Wenn Sie nur Gummiband-Christ werden wollen, bleiben Sie gleich da, wo Sie sind. Dann haben Sie es nicht verdient, in den Himmel zu kommen. Jesus hat nie in den Himmel gerufen, zum ewigen Leben, zu einem angenehmen Leben. Er hat immer zu sich gerufen in die Nachfolge. Kommt, folgt mir nach. Und wir brauchen keine Gummiband-Christen, wir brauchen Stahlband-Christen. Christen, die ganz eng verbunden sind mit Jesus Christus. Vor einigen Jahren hielt ich diesen Vortrag in Wanne-Eickel. Ist eine kleinere Stadt im Ruhrgebiet. Und nachdem wir den Vortrag und das ganze offizielle Programm abgeschlossen hatten, setzte ich mich zu einem jungen Ehepaar. Und sie fragten mich, Herr Jäger, Wenn wir heute Abend Christen werden, dürfen wir dann noch in eine Spielhalle gehen? Nun muss man wissen, wenn man über die Fußgängerzone in Wanne-Eickel geht, da gibt es mehr Spielhallen als Pommes oder Dönerbuden. Also da ist eine Spielhalle neben der anderen. Vielleicht typisch fürs Ruhrgebiet, für die Bergmannsleute früher, dass man gerne eben am Automaten auch sein Glück versucht. Und sie sagt mir, wir nehmen einmal in der Woche 20 damals D-Mark mit und spielen am Automaten. Darf man das? Das ist ja die typische Frage, die gerade in der jüngeren Generation immer wieder gestellt wird. Darf man als Christ dieses oder jenes tun? Typisch für uns Menschen. Nun, ich habe Ihnen darauf zunächst mal überhaupt keine Antwort gegeben. Beziehungsweise ich habe Ihnen ein Zitat von Paulus gebracht. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut. Wir Menschen müssen und sollten uns abgewöhnen, einen Katalog aufzustellen, was ein Christ darf und was ein Christ nicht darf, dann wäre diese Bibel viel zu dünn. Da müsste dieses Buch wesentlich dicker sein. Aber so sind wir Menschen. Am liebsten hätten wir ja einen Gesetzeskatalog. Das darf man, das darf man, das darf man, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Das würde unserem Menschsein entsprechen. Aber Gott geht so billig überhaupt nicht vor. Die Bibel ist kein Gesetzeskatalog. Die Bibel ist ein Buch der Freiheit. Ein Buch der Freiheit, das uns deutlich macht, wie man christliche Freiheit in unserer Zeit heute leben kann. Und die Bibel vergleiche ich gerne mit Leitplanken auf einer breiten Autobahn. Ich fahre sehr viel Autobahn und ich fahre auch gerne schnell. Aber wehe, man überschreitet die roten Schilder da mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen und wehe, man kommt über die Leitplanken hinweg. Die Bibel gibt uns klare Leitplanken vor. Zu diesen Leitplanken gehört zum Beispiel, Ehebruch ist Sünde. Das ist und bleibt immer Sünde. Da kann sich unsere Gesellschaft verändern, wie sie will. Homosexualität ist Sünde. Das ist eine klare Leitplanke, die Gott uns aufzeigt. Und da können alle Menschen anders denken. Diese Leitplanken bleiben bestehen. Aber in der Bibel steht zum Beispiel nicht, wenn ich heiraten soll. Sie lässt mir da einen gewissen Spielraum, die Bibel. Aber sie gibt mir Kriterien, sie gibt mir Prinzipien. Und nach diesen Prinzipien muss ich lernen zu leben. Und die Beziehung zu Jesus hat immer mit Liebe zu tun. Zurück zu dem Ehepaar. Ich habe Ihnen zunächst versucht deutlich zu machen, wodurch eine Beziehung zu Jesus Christus gekennzeichnet ist. Im Dezember 1981 haben meine Frau und ich geheiratet. Im tiefen Schnee in Gevelsberg in der Nähe von Wuppertal kamen wir vom Standesamt. Und als wir dann draußen zu den Fotos im Schnee standen, dann habe ich so gefragt, du Schatz, jetzt sind wir ja verheiratet, ist alles unterschrieben, sag mir mal, was darf ich mir eigentlich noch erlauben, damit du akzeptieren könntest, wenn ich sage, ich hab dich lieb. Ich weiß nicht, ob sie so in ihre Ehe geschlittert sind. Man stellt doch nicht, wenn man eine Liebesbeziehung hat, die Frage, was darf ich noch, sondern man fragt doch, was kann ich? Merken Sie, diese Frage, was darf ich, ist eine negative Denkweise. Man meint nämlich, wenn man jetzt Christ wird, kommt man in ein Gefängnis von Ver- und Geboten und vielleicht liegt es daran, dass wir Christen das auch so vorleben. Wir sollten nicht die Frage stellen, was darf ich mir erlauben, sondern wir müssen die Frage stellen, in einer Liebesbeziehung, was kann ich tun, um dir zu gefallen? Und mit dieser Grundhaltung gehen wir unser Christsein ein. Das heißt, Jesus Christus hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Also werden wir doch die Frage stellen, Herr Jesus, was kann ich tun, um dir diese Liebe zu beweisen? Das war der erste Punkt, den ich diesem Ehepaar versucht habe klarzumachen. Meine Beziehung zu Jesus Christus ist eine Liebesbeziehung. Und ich möchte gerade die jüngeren Leute unter uns ermutigen, fangt früh an, Jesus zu dienen. Ich bin vor vielem bewahrt worden, weil ich mit 16 Jahren anfing, in einem sozialen Brennpunkt in Wuppertal unter türkischen und polnischen Kindern zu arbeiten. In einer Doppelgarage haben wir jeden Freitag 2 Stunden nachmittags mit denen versucht, Programm zu machen, haben ihnen versucht, die biblischen Geschichten und Wahrheiten zu erklären. Und das hat meine ganze Freizeitgestaltung in Beschlag genommen. Gott sucht keine Rentnerband. Entschuldigung, ihr lieben Rentner, die brauchen wir auch in der Gemeinde. Er sucht junge Leute, die früh anfangen zu dienen. Lass dich ermutigen, früh Gemeindeleben mitzugestalten, Aufgaben zu übernehmen. Und ihr Älteren, ermutigt eure jungen Leute. Damit werden sie vor vielem bewahrt. Denn Freiheit ist die Fähigkeit, aus Liebe zu dienen. Also, dieses Ehepaar hatte nun zunächst begriffen, dass die Beziehung zu dem Herrn Jesus eine Liebesbeziehung ist. Und dann habe ich ihnen eine Gegenfrage gestellt, das ist ja nun manchmal auch erlaubt. Ich habe sie gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass der Herr Jesus, wenn Sie morgen wieder am Automaten stehen, plötzlich neben Ihnen steht und mitspielt? Das war für Sie ein unmöglicher Gedanke. Ich sage, ich beantworte Ihnen die Frage nicht. Sie wissen genau, was sich für einen Christen gehört und was sich nicht gehört. Und das weiß die ungläubige Welt oft besser als die gläubige Welt. Weil die Gummiband-Christen, die wollen alles mitmachen, was alle machen, weil sie meinen, sie würden etwas verpassen. Und wir müssen aufpassen in unseren Gemeinden. Das gilt für jede Gemeinde. Wir verlieren uns immer in zwei Extremen. Auf der einen Seite eine erdrückende Gesetzlichkeit. Da wird aber auch alles vorgeschrieben. Da wird aber auch alles verboten, auch das verboten, was nicht in der Bibel verboten ist. Und auf der einen anderen Seite ein bodenloser Liberalismus. Und in diesem Spagat lebt jeder Mensch. Erdrückende Gesetzlichkeit, bodenloser Liberalismus. Der Prophet sagt schon, der Weg des Lebens ist schmal. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf der einen wie auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und jetzt müssen wir eigentlich den Galaterbrief studieren. Da wird nämlich genau dieses Problem von Paulus aufgegriffen. Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und dann der Hintergrund, da waren Juden in die christliche Gemeinde gekommen und die sagten, du musst auch noch dieses und jenes Gebot halten, dann kommst du der Gottheit näher. Erdrückende Gesetzlichkeit. Im Philipperbrief Kapitel 3, selbes Thema. Und er bezeichnet diese Leute als Hunde, als böse Arbeiter, als solche, die alles kaputt machen. Und er rollt sein eigenes Zeugnis auf und sagt, wenn einer was vorzuweisen hat an Religiosität, am Einhalten von Gesetzen, dann ich, vom Stamme Benjamin, wie sich das für einen ordentlichen Juden gehört, am achten Tag beschnitten, Hebräer von Hebräern, zur Sekte der Pharisäer gehört, das Gebot gehalten. Und meine lieben, Paulus war davon überzeugt, dass er so korrekt gelebt hat, dass er durch seine Tätigkeit, dass er die Jesusjünger ins Gefängnis warf, Gott gefallen würde. Er schreibt in seinem Testament, im 2. Timotheusbrief, ich habe mit reinem Gewissen von Anfang an Gott gedient. Der war davon überzeugt. Und da merken wir, das reine Gewissen an sich reicht nicht aus. Der Geist Gottes muss das Leben erhellen, damit er begreift, was wahre Freiheit ist. Denn das sagt er dann in Kapitel 5, Vers 13. Da heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen worden. Nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, also für den alten Menschen. Ein Hinweis auf den bodenlosen Liberalismus. Auch damit hatte er zu tun, durch den Einfluss aus dem Griechentum. Und jetzt kommt das Entscheidende, sondern dient einander durch die Liebe. Und das ist genau die Definition. Dient einander durch die Liebe, aus Liebe verzichten. Und Nachfolge, Dienst, hat immer mit Verzicht zu tun. Jesus nachfolgen ist die größte Herausforderung. Und deshalb, wir brauchen eine neue, tiefe Liebesbeziehung zu Jesus Christus, um diese Freiheit wirklich leben zu können. Jakobus, der Halbbruder Jesu, hat einen ähnlichen Gedanken. Und ich finde diese Aussage faszinierend. Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, Gesetz der Freiheit, das hört sich ja zunächst auch widersprüchlich an. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist und nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der ist glücklich. Was meint Jakobus? Er schreibt an Christen. Jeder Christ hat den Geist Gottes. Jeder Christ hat ein neues Leben. Und dieses neue Leben möchte sich entfalten. Und dieses neue Leben kann sich dann am besten entfalten, wenn es nach den Maßstäben Gottes lebt. Und je mehr die Maßstäbe Gottes in meinem Leben umgesetzt werden, kommt das neue Leben zur Geltung, wird das neue Leben wirklich gelebt. Und da sagt Jakobus, wenn das neue Leben deckungsgleich wird mit dem Willen Gottes, dann erlebst du als Mensch wahres Glück. Dann verstehst du wirklich, was wahre Freiheit ist. Und diese wahre Freiheit, die erlebe ich eben in den bergenden Grenzen Gottes. Und diese bergenden Grenzen, die Leitplanken fürs Leben, die finden wir hier. Die klaren Richtlinien, den moralischen Willen Gottes, die Prinzipien der Nachfolge finden wir hier. Nicht jede Situation ist vorgeschrieben. Wir dürfen in Freiheit leben. Und es gibt viele Dinge, auf die wir in der Kirchengeschichte Wert gelegt wurde, die sowas von unwichtig waren, wie sie nur unwichtig waren. Deshalb, wer wahre Freiheit erleben will, muss zurück in die bergenden Grenzen Gottes. Wort Gottes lesen. Und da ist jede Generation neu gefragt. Jede Generation neu gefragt, diese wahre Freiheit zu leben. Und die wird immer von innen heraus gelebt. Aus der Liebesbeziehung zum Herrn Jesus. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Viele von euch werden ja die sogenannte A45, die Sauerlandlinie, kennen, die in den 70er Jahren gebaut wurde, als eine Autobahn mit den meisten Brücken. Inzwischen ist es ja die A72, die nach der Wende ausgebaut wurde. Auf einem relativ kurzen Stück von Hof bis Dresden haben wir ja unglaublich viele Brücken. Aber die 45, die wurde vor 40 Jahren etwa zwischen 30 und 40 Jahren, je nach Teilstück, eingeweiht. Inzwischen sind die Brücken so, dass man sie wieder runterreißen, neu aufbauen musste. Und das geschah auch bei unserer großen Haigratalbrücke. Die Haigratalbrücke dort, wo ich jeden Morgen drunter herfahre, um in meinem Büro nach Dillenburg zu fahren, über 30 Meter hoch, eine gewaltige Brücke. Und als diese Brücke abgerissen, die eine Hälfte blieb stehen, die andere wurde abgerissen, wieder aufgebaut und so weiter, da habe ich manches Mal so gedacht, man könnte doch hier in Haiger mal den Inbegriff moderner Freiheit installieren. Und zwar Leben ohne Grenzen. Eine Brücke ohne Geländer. Das wäre doch mal was, oder? Und Roland Koch hätte den Auftrag ergeben, diese Brücke hier in Haiger wird ein Inbegriff moderner Freiheit. Wir machen eine Brücke ohne Geländer. So, jetzt werden wir eingeladen, da das so eine Sensation ist, werden selbst die Schwaben eingeladen. Ihr werdet also alle dorthin gekommen. Wir werden oben bei 500 Meter Höhe von der Kalteiche runtergewandert und dann über die Haigra Talbrücke. Rechts ein wunderbarer Blick nach Haiger und links ins Rossbachtal. Wo wären Sie gegangen? Brücke über 30 Meter. Jeder wäre möglichst in der Mitte gegangen. Keiner hätte sich so richtig an den Rand getraut. Es hätte ja auch unangenehme Zeitgenossen geben können, die das auch ausnutzen. Also es wäre eine ganz gefährliche Sache gewesen. Und jeder wäre froh gewesen, wenn er nach 2 Kilometern an der anderen Seite wieder angekommen wäre. Also Roland Koch, unser Herr Ministerpräsident, merkt, ist ein Flop. Wir müssen da ordentliche Geländer, Leitplanken dran machen. So, geht immer noch mal eingeladen, über diese Brücke zu gehen. Wie würden wir uns jetzt verhalten? Wir würden doch alle bis an den Rand des Geländers gehen. Wir würden den herrlichen Ausblick genießen. Wir würden uns total frei fühlen. Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen. Die größte Freiheit erlebt der Mensch in den bergenden Grenzen Gottes. Und deshalb kommen sie zurück in die bergende Grenze Gottes. Gott erwartet von uns Menschen 2 Dinge. Er erwartet tiefe Einsicht, Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, dass wir die Wahrheit an uns heranlassen. Und wenn wir die Wahrheit an uns heranlassen, werden wir immer zur Buße geführt. Denn der Geist der Wahrheit überführt von Sünde zur Gerechtigkeit. Deshalb tun Sie Buße, kehren Sie um. Und Buße hat nichts mit asketischem Leben zu tun. Buße ist Umdenken, Metanoia, Umdenken. Kommen Sie so, wie Sie sind, zu Jesus Christus im Gebet. Sagen Sie ihm, dass Sie bisher ein falsches Freiheitsverständnis haben. Bekennen Sie konkret Ihre Schuld. Sagen Sie ihm, ich bin Sklave der Sünde, das habe ich heute Abend erkannt. Und danken Sie ihm, dass er stellvertretend für Ihre Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und wenden Sie sich hilfesuchend an ihn und sagen ihm, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich so lieb hast, dass du für meine Sünde gestorben bist, dass du auf deine Fähigkeit als Gott verzichtet hast, um den Lohn der Sünde, den Tod für mich zu bezahlen. Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dein Diener, dein Sklave werden. Ich möchte dir folgen. Und so bekommen sie neues Leben. Und dann wird es ihnen nicht mehr schwerfallen, nach diesen Prinzipien zu leben. Denn der Geist Gottes, der ihnen dann geschenkt wird, der hat nur einen Wunsch, nach diesen Maßstäben im Alltag zu leben. Soweit es uns möglich ist, wollen wir aufstehen und beten.